HR Info. Netzwelt.
Urlaub ohne Elektronik, ohne Smartphone und Tablets, ohne Gadgets oder Notebook ist für die meisten Menschen irgendwie gar nicht mehr vorstellbar. Auch am Strand oder in den Bergen muss Elektronik stets an Mann und Frau sein.
Ja, selbstverständlich hat auch jeder. Ja, ein Handy hat jeder von uns, genau, Digitalkamera und eine Powerbank.
Die Kamera, dann, ja gut, Handys sind immer dabei. Dann iPad, was haben wir noch dabei? Zusätzliche Akkus, ein SD-Kartenlesegerät.
Ein Handy, Lautsprecherbox und noch meine Uhr halt.
Tja, Handy, Lautsprecherbox und Aufladekabel dafür.
Das waren Reisende am Frankfurter Flughafen. Ohne geht offenbar gar nichts. Aber wer mit Technik in den Flieger steigt oder das Kreuzfahrtschiff entert, muss eine ganze Menge Vorschriften und Bestimmungen beachten. Urlaub mit IT, das Thema heute in HR Info Netzwelt mit Udo Langenohl. Wir haben eben Urlaube am Frankfurter Flughafen gehört, für die ganz klar ist, das Smartphone muss dabei sein, mindestens. Dazu kommen noch die Powerbanks, die für Strom sorgen, wenn die Steckdose fern ist, und Zusatzakkus, ein Tablet und so weiter und so weiter. Für die Reise mit dem Flugzeug gelten aber strenge Bestimmungen und die sind leider nicht ganz einheitlich. Das kann von Land zu Land, von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft ganz unterschiedlich sein. Carola Schäffler ist Sprecherin des Bundesverbandes der deutschen Luftverkehrswirtschaft. Mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen und ich habe sie gefragt, wie reagiert die Airline, wenn ich mit 3 Ersatzakkus für das Smartphone, der digitalen Spiegelreflex unterm Arm und 4 weiteren Powerbanks im Handgepäck an den Schalter im Flughafen trete. Was werden mir die Mitarbeiter sagen, wenn ich wie ein ambulanter Elektronikshop daherkomme?
Also vorweg muss man mal sagen, es gibt schon generelle internationale Bestimmungen über Gegenstände, die gefährlich sind für den Flugbetrieb. Da gibt es von der ICAO eine Liste, die veröffentlicht wird. Die ICAO ist eine Unterorganisation der UN. Und in der Liste stehen eben Gegenstände, die befördert werden dürfen und wo sie befördert werden dürfen. Also im Handgepäck oder im Laderaum oder eben auch überhaupt gar nicht. In Ihrem Beispiel heißt das jetzt, dass zum Beispiel die Ersatzakkus und die Powerbanks auf jeden Fall in das Handgepäck gehören. Die Kamera kann ins Aufgabegepäck, die muss dann aber komplett ausgeschaltet sein. Deswegen ist es natürlich auf jeden Fall wichtig, vor der Reise sich zu informieren und auf der Webseite der Airline nachzuschauen, wie die einzelnen Bestimmungen auch für welches Gerät gelten.
Frau Schäffler, was bedeutet das denn für die, die jetzt zum Beispiel in den Urlaub mal ihr E-Bike mitnehmen wollen? E-Bikes sind sehr beliebt, werden auch im Urlaub gerne genutzt. Ist das denn überhaupt sinnvoll? Jetzt mal abgesehen vom hohen Gewicht. Ich denke da an diese ja doch sehr schweren und häufig sehr großen Lithium-Ionen-Akkus, die diese E-Bikes haben. Wo müssen die denn hin?
Also es ist nicht bei allen Airlines erlaubt. Da gibt es tatsächlich keine einheitlichen Regelungen. Es gibt Airlines, die befördern grundsätzlich keine E-Bikes und es gibt Airlines, da ist die Art von dem verbauten Akku entscheidend. Da dürfen aus Sicherheitsgründen keine Lithium-Ionen-Akkus transportiert werden in dem E-Bike. Deshalb ist auch gerade bei dem Thema ganz wichtig, sich vorher bei der Airline zu informieren.
Frau Schäffler, jetzt schauen wir mal auf das allgegenwärtige Smartphone. Jeder hat eigentlich eins dabei heutzutage. Muss ich es ein- oder ausschalten im Flieger? Wie gehen denn die Fluggesellschaften damit um?
Generell werden die Fluggäste vor dem Start darum gebeten, die mobilen Endgeräte in den Flugmodus zu schalten. Das betrifft dann eben den Start und die Landung. Während dem Reiseflug können die Passagiere dann die elektronischen Geräte wieder anschalten und je nach Verfügbarkeit eben dann tatsächlich auch Internet über WLAN oder über Internet per Satellit nutzen. Telefonieren an Bord ist dann übrigens aber bei den deutschen Fluggesellschaften nicht erlaubt, mit Rücksicht auf die Mitreisenden.
Gilt das denn auch für Tablets und Notebooks? Darf ich die an Bord nutzen? Müssen die in den Koffer oder dürfen die an Bord oder nicht?
Die Tablets und die Notebooks, die gehören auch ins Handgepäck. Da sind eben auch die Lithium-Akkus verbaut und dann müssen die ins Handgepäck. Das gilt zum Beispiel eben auch für die Ersatzbatterien, für Powerbanks oder für E-Zigaretten.
Mittlerweile, Frau Schäffler, gibt es ja auch sogenannte smarte Koffer, also die mit digitalen Gepäckanhängern, den sogenannten E-Tags. Ist das überall gestattet bei Airlines? Darf ich damit in jeden Flieger einsteigen?
Die dürfen Sie nutzen, natürlich. Die Koffer sind ja speziell für das Fliegen entwickelt worden und damit dürfen Sie in den Flieger einsteigen.
jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe alle meine elektronischen Spielsachen in den Koffer gepackt. Die Spiegelreflex, das Tablet, ein Notebook. Das sind ja ganz ordentliche Werte. Da geht es sehr schnell um sehr viel Geld. Wie sind denn diese Geräte versichert, wenn jetzt im Fall des Falles, und das kommt ja leider immer wieder mal vor, so ein Koffer verschwindet? Was passiert dann?
Da gibt es eine internationale Haftungsgrenze, die ist gleich und liegt bei 1400 Euro ungefähr pro Reise und Reisendem. Wenn der Wert Ihres Gepäcks den Betrag übersteigt, dann müssen Sie vorher die Airline informieren und dann aber auch selber sicherstellen, dass das Gepäck entsprechend versichert ist. Und die Haftung, muss man dazu sagen, beginnt mit der Annahme des Gepäcks und endet mit der Rückgabe. Und da ist es ganz wichtig, dass Sie den Gepäckschein in der Zwischenzeit aufbewahren, denn das ist natürlich Ihr Nachweis, dass Sie das Gepäck auch aufgegeben haben.
Diese Bestimmungen, Sie haben es eingangs schon erwähnt, sind nicht ganz einheitlich von Airline zu Airline. Warum ist das denn so? Warum ist das so unterschiedlich? Und kann ich vielleicht sogar auf die Nase fallen, wenn ich unterschiedliche Airlines benutze bei meinem Flug?
Da kommt es dann zum Beispiel drauf an, wie leistungsfähig sind die Akkus, die man transportieren möchte, in welchem Gerät sind sie verbaut und wie viele Geräte möchte ich überhaupt mit mir führen. Da gibt es teilweise eine Begrenzung von Geräten, die mitgeführt werden dürfen. Deswegen ist es eben wirklich wichtig, sich vorher zu informieren.
Für die Reise mit dem Flugzeug gelten strenge und leider nicht ganz einheitliche Bestimmungen, was an Bord darf und was nicht. Carola Schäffler, Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, hat uns aus Sicht der Airlines erklärt, was man als Flugreisender im Auge haben muss. Die nächste Hürde beim Reisen mit Elektronik lauert beim Zoll. Nicht alles, was das Leben des Urlaubers vermeintlich leichter macht, findet den Segen der Zollbehörden. Ich habe am Frankfurter Flughafen Isabel Grillmann getroffen. Sie ist Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt und ich habe sie gefragt, geht innerhalb der Europäischen Union alles? Also gibt es keine Beschränkungen beim Reisen mit Elektronik?
Innerhalb der EU haben wir ja den freien Warenverkehr, da können Sie grundsätzlich alles mitnehmen. Natürlich kann es da auch Probleme geben, sobald Verbote und Beschränkungen bestehen. Aber im technischen Bereich fällt mir da jetzt so in erster Linie nichts ein, es sei denn, es gibt technische Geräte, die auch unter das Waffengesetz fallen. Das wäre dann natürlich eine andere Hausnummer, sagen wir es mal so. Das ist nicht möglich. Es gibt vielleicht Probleme, was darf ich mit auf den Flieger nehmen oder was nicht. Es gab ja mal eine Zeit lang, wo man ein bestimmtes Mobiltelefon nicht mit auf den Flieger nehmen durfte, dass es da Einschränkungen gibt. Da sollte man sich auch immer noch informieren vorher. Was mir als Beispiel einfällt, ist eine Taschenlampe mit Elektroschockfunktion. Die fällt unter das Waffengesetz und die darf man auch innerhalb der EU einfach nicht mitbringen.
Verlassen wir mal die Europäische Union, jetzt machen wir eine Fernreise. Gerade bleiben wir bei dem Beispiel Smartphones, sind ja zum Beispiel am Golf, in den Golfstaaten bisweilen deutlich günstiger als in Europa, auch in Hongkong, in Südostasien. Und wenn ich da jetzt das Schnäppchen mache, mit meiner Frau unterwegs bin und denke, Mensch, dem Sohn bringe ich auch noch eins mit, jetzt habe ich drei iPhones dabei. Was passiert denn dann, wenn ich nach Deutschland zurückkomme am Zoll?
Wenn Sie nach Deutschland zurückkommen, Sie haben sich ein Marken-Mobiltelefon gekauft. Erstmal, wenn es original ist, haben wir auf jeden Fall, es ist immer die Regel mit dieser Freimenge, 430 Euro. Wenn Sie jetzt drei haben, nehmen wir mal an, es hat, also Sie reisen als Ehepaar, jeder von Ihnen hat 430 Euro frei und wir nehmen mal an, das Smartphone hat 500 Euro gekostet. Dann müssten Sie die vollen 500 Euro jeweils versteuern. Wenn Sie jetzt natürlich Ihrem Sohn noch was mitgebracht haben zum Beispiel, dann müsste einer vielleicht die 1000 versteuern und der andere 500. Aber auf jeden Fall muss es immer teilbar sein. Wenn Sie alleine sind, Sie haben ein Smartphone gekauft für 500 Euro, dann können Sie nicht sagen, ich habe noch 70 Euro frei, sondern es werden die vollen 500 versteuert.
Gilt das auch für alle anderen elektronischen Geräte? Gehen wir mal weg vom Smartphone, beispielsweise teure Digitalkameras, Notebooks, Tablets und so weiter?
Ja, alle elektronischen Waren, die Sie sich im Ausland gekauft haben. Wir können natürlich auch auf das Thema Fälschung, das ist ja auch gerade im technischen Bereich interessant und wichtig. Wir werden als Zoll tätig, wenn es um eine Gewerblichkeit geht oder wenn eine Gewerblichkeit zu vermuten ist. Das bedeutet, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal als Beispiel, wenn Sie sich eine Kamera mitbringen würden und die wäre gefälscht und die bringen Sie selber mit, dann machen wir in der Regel nichts. Aber es gibt ja auch gefälschte Waren, gefälschte elektronische Geräte, die dann sehr, sehr teuer sein können. Und das heißt, dann müssten Sie auch für ein gefälschtes Gerät die Steuern bezahlen. Und das wäre, also finde ich, irgendwie nicht so berauschend. Also wenn ich dann noch extra Steuern für irgendwas bezahle, dann möchte ich doch aus Original, also erst recht das Originalprodukt haben. Man muss sich aber schon irgendwie bewusst sein, es ist nicht rechtens. Es ist eine Kulanz, eine Toleranz. Hingegen bestelle ich mir dieselbe gefälschte Kamera im Internet und bekomme sie über den Postweg, kann es mir passieren, dass sie bei einem schon vom Zoll einbehalten wird.
Bleiben wir gerade mal bei den Kameras. Gesetzt den Fall, ich fliege ins Ausland, habe eine sehr teure Kameraausrüstung dabei, eine Spiegelreflex, sehr, sehr viele Objektive und so weiter und komme damit nach 2, 3, 4 Wochen wieder zurück. Dann kann es mir passieren, dass mich Ihre Kollegen am Zoll fragen, haben Sie das mitgenommen in den Urlaub oder haben Sie sich diese Geräte im Ausland gekauft? Was mache ich denn dann?
Ja, ich denke dabei gerade an Reisende, die nach Afrika fliegen und vielleicht die Tiere gerne fotografieren wollen. Da muss man natürlich einiges mitnehmen, um tolle Bilder zu bekommen. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, dass man die Rechnung mit in den Urlaub nimmt und damit das nachweisen kann. Es gibt aber auch im Nachhinein, wenn Sie die Rechnung jetzt nicht mit dabei haben, dass Ihnen vielleicht jemand diese Rechnung zufaxen lässt hier an den Zoll. Oder dass Sie sich, wenn Sie die nicht dabei haben, vorher, vor Ihrer Reise, sich ein Formular bei uns ausstellen lassen, was bescheinigt, dass diese Kamera eine deutsche oder eine Gemeinschaftsware ist, für die bereits die Steuern entrichtet wurden. Ich sag mal, das Schlimmste, was vielleicht passieren könnte, ist, dass die Ware bei uns bleibt, so lange, bis Sie den Nachweis erbracht haben und dann kriegen Sie die Ware wieder.
Gibt es auch für andere elektronische Geräte, gesetzt den Fall, ich muss beruflich mehrere Notebooks mitnehmen, andere elektronische, technische Geräte, die ich mit ins Ausland nehmen muss, nicht nur zu einer Urlaubsreise, sondern auch zu einer Geschäftsreise, kann ich mir dann vorher hier am Flughafen beispielsweise in Frankfurt vom Zoll eine Bestätigung dafür ausstellen lassen, dass die Geräte mitgenommen wurden und auch wieder frei mit zurück dürfen?
Ja, das können Sie. Bei technischen Geräten ist es auch sehr einfach, das zu sichern, aber weil die in der Regel eine Seriennummer haben. Aber ich glaube, auch bei Notebooks war es zum Beispiel so, dass in Deutschland ja bestimmte oder in der EU auch diese Tastenkombinationen sind, woran man schon erkennen kann, ist es ein deutsches Gerät oder ein in der EU erworbenes Gerät oder nicht.
Bleiben wir nochmal bei den elektronischen Mitbringseln, gerade in China, in Südostasien, in Hongkong gibt es ja ganze Straßenzüge mit unglaublich preiswerter Elektronik, die deutlich preisgünstiger ist als hier in Europa. Da ist ja bisweilen auch Elektronik dabei, für die eine Zulassung in Europa eigentlich nötig ist oder die es gar nicht gibt. Was passiert denn, wenn ich sowas dabei habe am Zoll, mit einem WLAN-Repeater beispielsweise?
Also in der Regel ist es so, dass wir im Rahmen, was Sie ansprechen, ist die Produktsicherheit, tätig werden, wenn eine Gewerblichkeit vorliegt oder kommerzieller Handel. Der ist in der Regel im Reiseverkehr, wenn Sie es selber mitbringen, nicht gegeben, sondern da wird im Postverkehr viel drauf geachtet, bei Internetbestellungen und so weiter. Aber wenn wir jetzt starke Zweifel haben, dass dieses Produkt wirklich gefährlich ist, können wir auch das einbehalten und könnten hierbei die zuständigen Marktüberwachungsbehörden einleiten.
Gibt es ja gerade im Funkbereich sehr, sehr viele Geräte, die in China sehr preisgünstig hergestellt werden. Sollte man dann am besten die Finger davon lassen, wenn man total unsicher ist, wenn keine CE-Zeichen drauf sind, dass lieber das Mitbringsel für 5 € lieber in der Schachtel in Hongkong liegen lassen, bevor man sich den Ärger hier einhandelt?
Ja, das würde ich schon so sehen. Ich sage auch mal aus meiner persönlichen Erfahrung aus, ich habe mir selber ein Mobiltelefon aus China mitgebracht. Ich gehe davon aus, dass es ein Original war und ich konnte damit überhaupt nichts hier in Deutschland anfangen. Ständig war der Speicher voll. Ich habe es einmal angehabt, jetzt liegt es zu Hause rum.
HR Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.
Elektronik, Gadgets, Technik im Urlaub, das ist unser Thema heute in HR Info Netzwelt. Was man aus Deutschland ausführen darf, was einführen, das haben wir im Gespräch mit Isabel Grillmann, der Pressesprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt, eben gehört. Und wir haben erfahren, ohne Elektronik, ohne technische Geräte, ohne IT ist für viele Menschen Urlaub heutzutage einfach nicht mehr denkbar. Dabei spielt das Smartphone die tragende Rolle. Fast jeder hat eins und nutzt das Gerät auch in den Ferien jenseits der Grenzen. Damit die Nutzung nicht den Kostenrahmen des Urlaubs sprengt, sollte man ziemlich genau wissen, was Roaming, was Datennutzung, was die Nutzung von Social Media an fernen Stränden an Kosten eventuell generiert. Und dabei hilft uns jetzt Peter Lassig. Er ist Rechtsanwalt der Verbraucherzentrale in Hessen und er kennt sich aus mit Roaming und all den versteckten Kosten. Herr Lassig, über Roaminggebühren in der EU muss ich mir eigentlich nicht mehr den Kopf zerbrechen. Die EU hat doch alles geregelt. Stichwort Roam like at home.
Das ist richtig. Also genauer gesagt, seit nunmehr fast 2 Jahren, 15. Juni 2017, ist die sogenannte EU-Roaming-Verordnung in Kraft getreten. Da gilt wirklich das Stichwort Roam like at home. Also das heißt, der Vertrag, den ich zu Hause in Deutschland habe, der sollte eigentlich auch im europäischen Ausland gelten, was zur Folge hat, dass für Surfen, fürs SMS schicken und telefonieren keine Zusatzkosten entstehen sollten. Das gilt natürlich nur für die 28 EU-Staaten plus Norwegen, Island und Liechtenstein sind damit dabei.
So ganz typisch für viele Urlauber ist, die machen sich den Kopf drüber, was passiert denn, wenn ich jetzt, sagen wir mal, von Frankfurt in den Urlaub nach Elba will mit Kind und Kegeln und fahre über die Schweiz. Die Schweiz gehört nicht zur EU. Kann es da passieren, dass die Kosten durch die Decke gehen, wenn die Kinder auf dem Rücksitz dann von Basel bis Bellinzona ordentlich im Internet surfen?
Das kann in der Tat passieren, weil die Schweiz eben nicht zur EU gehört, zu diesen 28 Staaten. Da sollte man natürlich vorsichtig sein im Grenzbereich. Und was natürlich auch gar nicht geregelt ist und wo die EU-Roaming-Verordnung gar nicht zum Greifen kommt, ist, wenn ich auf Kreuzfahrtschiffen oder mit dem Flieger unterwegs bin oder in der auch manchmal können höhere Kosten entstehen, wenn ich nur in die Nähe eines solchen Schiffes oder im Hafengelände spazieren gehe. Auch da bestehen gewisse Risiken.
Da reden wir nachher nochmal drüber. Gelten denn diese Roaming-Regelungen für jeden Vertrag oder für jedes Prepaid-Gerät oder gibt es da Unterschiede?
Die gelten vom Prinzip her für jeden Vertrag und es darf davon auch jetzt nicht zum Nachteil des Verbrauchers abgewichen werden. Es kann sein, dass bei einzelnen Verträgen, Prepaid-Verträgen, das Datenvolumen beispielsweise nicht voll ausgeschöpft werden kann oder die Leistung geringer ist, aber es dürfen dem Verbraucher keine zusätzlichen Kosten berechnet werden.
Bleiben wir mal bei diesem Stichwort Volumenbegrenzung. Ist die im Roaming identisch, also mit dem Vertrag, den ich jetzt hier in Deutschland abgeschlossen habe, mit einem Anbieter oder kann sich das im Ausland wieder ändern? Das heißt, kann sozusagen die Volumenbegrenzung beispielsweise auf den Kanaren anderer sein als hier in Deutschland?
Also solche Fälle sind uns jetzt nicht bekannt. Vom Prinzip her sollte der Vertrag genauso gelten, wie ich ihn hier abgeschlossen habe.
Wie kann ich denn als Nutzer mit meinem Tablet oder mit dem Smartphone mein Limit für diese mobilen Daten im Auge behalten, damit ich die nicht überschreite?
Natürlich kann ich entsprechende Einstellungen bei meinem Smartphone vornehmen, um eben das gewisse Limit einzustellen, sodass mir da eine Warnung aufploppt. Dann habe ich das im Blick. Aber die meisten Verbraucher haben in der Regel ja sogenannte Flatrate-Verträge, sodass es da in der Hinsicht kaum Probleme gibt.
Es gibt aber immer noch eine Menge Verträge, zum Beispiel gerade was die Datennutzung angeht, die enden beim Gigabyte oder bei 2 oder bei 4 Gigabyte. Sind denn die Provider, sind die Anbieter verpflichtet, mir, wenn ich im Ausland bin, sozusagen mit einem Pop-up mitzuteilen, Achtung, dein Volumen ist gleich aufgebraucht, wenn du jetzt weitermachst, wird es teuer?
Das sind sie auf jeden Fall. Also dass auf jeden Fall eine Kosteninformation entstehen. Also natürlich gibt es auch Fälle, wo das nicht passiert und da besteht unseres Erachtens keine Rechtsgrundlage dann anschließend aus Sicht des Anbieters, um den Anspruch geltend zu machen. Aber der Verbraucher muss ganz klipp und klar auf die entstehenden Kosten hingewiesen werden oder Mehrkosten hingewiesen werden, die ihm dann im Nachhinein berechnet werden sollen und zwar vor der Nutzung und nicht erst im Nachhinein. Es reicht also auch nicht aus, wenn im Voraus irgendwie was aufploppt, wo dann steht, es kann gegebenenfalls teurer werden, weil sie jetzt die Grenze überschritten.
Das heißt, man hört ja immer wieder trotz Roaming-Regelung von diesen Fällen, man liest davon im Netz, dass Nutzer nach ihrem Urlaub plötzlich vom Anbieter eine ordentliche, eine gesalzene Rechnung bekommen haben. Wie kann das sein?
Also was bei uns verstärkt aufploppt immer wieder, sind Fälle von Kreuzfahrttouristen, Touristen, die eine Kreuzfahrt unternommen haben. Und da ist eben vielen nicht bewusst, oder im Flieger kann es genauso passieren, wenn ich da meine Daten nutze und das Roaming aktiviert habe, dass da mehr Kosten berechnet werden, teilweise sogar bis zu 30 Euro für 1 Megabyte. Und das habe ich ganz schnell, wenn ich nur ein paar Mails mit Bildanhang öffne und lese. Und da ist eben vielen nicht bewusst, dass die Roaming-Verordnung eben auf solchen Schiffen nicht gilt. Das gilt also nicht für die Satellitenverbindung, sondern nur für das sogenannte terrestrische über die Antenne.
Was passiert da genau auf dem Schiff? Also Kreuzfahrten sind ja sehr beliebt. Mhm. Da will man ja auch Handy nutzen, Tablet, Notebook. Ich kenne einen Fall von einer Familie, den hatten wir hier, glaube ich, auch im Hessischen Rundfunk mal dokumentiert von vor 2 Jahren. Die waren mit den Kindern unterwegs auf dem Schiff und die Kinder haben dann abends kräftig mit dem Tablet irgendwelche Online-Spiele gespielt. Das ging ins Fünfstellige. Wie ist denn das möglich?
Das ist dadurch möglich, dass es eben über eine Satellitenverbindung hergestellt wird und eben nicht die terrestrische Verbindung, über die normalerweise die Verbindung hergestellt wird. Und dann können Zusatzkosten berechnet werden. Wobei aus unserer Sicht auch da eine Informationspflicht besteht. Viele machen das nicht, viele Anbieter, Netzbetreiber, aber aus unserer Sicht muss auch da der Verbraucher im Voraus darauf hingewiesen werden, wird die Pflicht nicht erfüllt, also die sogenannte Fürsorgepflicht, dann kann der Kunde auch mit guten Chancen gegen eine Forderung vorgehen im Nachhinein.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt von Bord gehe und die Kinder haben mir da ein paar 10.000 Euro auf die Rechnung gespielt? Wie kann ich denn dagegen vorgehen? Kann ich da was tun?
Also nicht die Reederei ist der entscheidende Punkt, sondern der Netzbetreiber, der Anbieter muss mich informieren über Zusatzkosten, was die Reedereien oft im Programm haben, dass sie eben Pakete anbieten für Touristen. Und dort soll ich mich im Voraus auf jeden Fall erkundigen, wie teuer da die WLAN-Nutzung an Bord ist. Da gibt es Wochenpakete, stundenweise Nutzungsmöglichkeiten, die weitaus günstiger sind. Wenn es tatsächlich passiert, das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich wirklich mehrere hundert oder gar 1.000 Euro auf der Rechnung dann wiederfinde, habe ich gute Chancen, mich zu wehren. Also da sollte ich wirklich die Rechnung beanstanden. Nach dem Telekommunikationsgesetz habe ich dafür 8 Wochen Zeit nach Erhalt der Rechnung und sollte wirklich reklamieren und auf jeden Fall den unstreitigen Teil überweisen, also den Teil, den ich meinem Anbieter sowieso schulde aufgrund meines bestehenden Vertrages, aber den streitigen Teil eben erstmal zurückbehalten. Und da kann ich ganz gut argumentieren, dass ich da nicht ordnungsgemäß informiert worden bin, weil ganz oft kommt wirklich nur bei einer Kreuzfahrtnutzung oder Flugzeugnutzung dann der Hinweis, es kann teurer werden, aber ein konkreter Hinweis auf die konkret entstehenden Kosten fehlt meistens. Mhm. Und wenn der fehlt, dann habe ich wirklich ganz gute Chancen. Da gibt es interessante Rechtsprechungen im Übrigen, oftmals von Amtsgerichten, teilweise auch sogar vom Landgericht, die unsere Ansicht da auch stärken und sagen, die Anbieter haben hier eine Informationspflicht. Mhm. Der Anspruch kann möglicherweise bestehen, auch ein hoher Anspruch, aber im Gegenzug hat der Verbraucher einen Gegenanspruch, einen sogenannten Schadensersatz, weil der Anbieter eben gewisse Pflichten verletzt hat. Also sind ganz interessante Konstellationen, die es da gibt.
Sie haben das vorhin mal erwähnt, dass einem das auch im Hafen durchaus mal passieren kann. Man geht im Urlaub, geht in der Hafenstadt spazieren, läuft am Kai entlang, da liegen die Kreuzfahrtschiffe vor sich hin und herum. Und da kann es passieren, dass sich das Handy in so ein WLAN einbucht oder in so ein Schiffsnetz. Was passiert denn da? Was kann ich denn da machen?
Es ist sehr unwahrscheinlich, aber man hat von solchen Fällen tatsächlich gehört, dass es passieren kann. Normalerweise soll es erst passieren, wenn tatsächlich die terrestrische Verbindung unterbrochen ist und das dann über Satellit geht. Darum sollte ich halt tatsächlich vorsichtig sein und in den Einstellungen im Handy das Datenroaming deaktivieren.
Verlassen wir mal den Regelungsbereich der EU, schauen ins nicht-europäische Ausland. Welche Roaming-Regelungen gelten denn da? Sind die sehr unterschiedlich von Land zu Land, von Kontinent zu Kontinent?
Die können wirklich sehr unterschiedlich sein. Also im außereuropäischen Bereich, da sollte man sich wirklich im Voraus informieren, entweder beim eigenen Anbieter oder einfach mal im Internet gucken, welche Kosten da entstehen. Und da am besten von vornherein die mobile Datenverbindung erstmal unterbrochen halten, Flugzeugmodus oder ähnliches, also wirklich vorsichtig sein. Es gibt heutzutage viele Möglichkeiten, auch wenn Sie in die USA reisen beispielsweise, dass Sie einfach dann mobile Hotspots vor Ort benutzen, die überhaupt keine Kosten dann verursachen, wenn Sie ins WLAN gehen oder einfach mal in den Laden gehen, in die großen Kaffeehausketten. Sie brauchen da einfach nur mal kurz reingehen, kurze Pause machen, dann können Sie Ihre Mails lesen und auch Telefonate führen über WhatsApp oder ähnliche Messenger.
Lohnt es sich denn vielleicht im Ausland, sich eine lokale SIM zu holen, zum Beispiel, wenn man in Südostasien unterwegs ist, in Thailand zum Beispiel, kenne ich das, ein sehr, sehr preisgünstiger Anbieter dort. Lohnt sich das, einfach zu sagen, okay, ich hole mir jetzt hier mit dem lokalen Anbieter einen Vertrag, kauf mir so eine SIM?
Das kann sich auf jeden Fall lohnen, insbesondere wenn der Aufenthalt ein paar Tage länger dauert als üblicherweise. Mal so ein Kurzurlaub, dann kann sich das schon lohnen. Es kann sich auch lohnen, dort an die eigene Hardware zu kaufen, die man natürlich auch weitaus günstiger kriegt, insbesondere im asiatischen Raum.
Wobei man dann natürlich, das haben wir im Gespräch mit dem Zoll vorhin gehört, ein bisschen aufpassen muss, wenn man das wieder nach Deutschland einführt, dann kann es eventuell teuer werden. Wie einfach ist das in diesen Ländern mit einer lokalen SIM? In Deutschland beispielsweise sind anonyme SIM-Karten ja nicht mehr erhältlich. Der Aufwand für Prepaid-Karten ist erheblich. Man muss sich da mittlerweile sehr aufwendig identifizieren. Gilt das auch beispielsweise in den USA oder beliebten Fernreisezielen Malediven, Thailand?
Ich glaube, da sind die Anforderungen jetzt nicht ganz so streng, aber ich denke, eine Registrierung mit Mailadresse in irgendeiner Form muss man sich da schon identifizieren.
fast jedes Hotel, Sie haben es eben schon mal erwähnt, Cafés und so weiter auf der Welt bieten mittlerweile Kunden kostenlose WLAN-Zugänge an. Das ist Standard, auch in kleinsten Hostels irgendwo am Rande der Welt. Nur ist es aber so, dass nicht überall auf der Welt die gleichen Sicherheitsstandards gerade bei WLAN-Zugängen gelten. Online-Banking in der Jugendherberge irgendwo im Nirgendwo im Dschungel Mittelamerikas. Als Beispiel, halten Sie das für sicher? Sollte man sowas tun?
Natürlich gibt es in der Tat ganz unterschiedliche Sicherheitsstandards von Land zu Land verschieden und von Lokalität zu Lokalität ganz unterschiedlich. Und generell raten wir eigentlich davon ab, so ganz hochsensible Vorgänge, Online-Banking oder persönliche Daten preiszugeben. Das sollte man nicht im Internet-Café machen, also völlig klar.
Wie gut ist man denn da abgesichert, wenn da mal was schief geht? Wie kann ich mich denn da absichern, vor allem meiner Bank gegenüber, dass mir in dem Fall, wenn Daten geklaut und Zugänge gestohlen wurden, kein Schaden entsteht?
Ja, man muss gucken, auch bei der Nutzung von Kreditkarten oder Missbrauch von Kreditkartendaten beispielsweise, wenn Sie den Vorgang nicht autorisiert haben, haben Sie den erstmal nicht autorisiert und können natürlich sagen, das ist kein Kauf oder kein Vorgang, den ich tatsächlich willentlich in Gang gesetzt habe und auf die Art und Weise das auch wieder rückgängig machen. Aber Sie haben zunächst mal den Ärger und müssen das gegenüber Ihrem Kartenaussteller, gegenüber Ihrer Bank nachweisen. Und wenn Sie das mit einem ausländischen Vertragspartner dann am anderen Ende zu tun haben, wird es natürlich weitaus schwieriger.
Dann bin ich als Kunde in der Nachweispflicht. Was raten Sie also vor Reiseantritt? Nochmal genau in die Vertragskondition. Bleiben wir jetzt wieder beim Smartphone, bei den iPhones und bei den Androids. Sich über alle Kosten und Risiken informieren, in die Vertragskonditionen nochmal genau hineinschauen, vor allem bei Fernreisen.
Auf jeden Fall empfiehlt sich das. Empfiehlt sich auch bei Reisen innerhalb der EU nochmal zu gucken, welchen Vertragsstatus habe ich teilweise. Gerade kurz nach Inkrafttreten dieser EU-Roaming-Verordnung haben wir festgestellt, dass viele Anbieter das gar nicht automatisch aktiviert haben, sodass der Verbraucher dann nochmal aktiv werden musste. Diese Anfangsschwierigkeiten sollten mittlerweile abgestellt sein, aber gleichwohl empfiehlt sich es, da nochmal zu gucken, welchen Vertrag habe ich, welche Konditionen, habe ich eine Volumenbegrenzung, Datennutzungsbegrenzung oder habe ich sie nicht, was gilt. Also im europäischen Ausland ist es heute sicherlich kein Problem mehr, wenn Sie nach Österreich in Skiurlaub fahren oder nach Spanien in den Sommerurlaub. Jetzt ist es fast schon wirklich zur Gewohnheit geworden, dass mir da auch keine mehr Kosten entstehen. Bei Fernreisen sind die Konditionen natürlich nochmal sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich da lande. Auch da beim Anbieter nachfragen, selbst recherchieren oder vielleicht auch schon mal Möglichkeiten eruieren, wie sind die Konditionen für eine Prepaid-Karte dort vor Ort.
Finde ich Informationen auf der Webseite der Verbraucherzentrale Hessen?
Finden Sie auf jeden Fall, also auch insbesondere zum Thema Reisen und Sicherheit, Online-Sicherheit oder eben auch Stichwort Roaming. Und da finden Sie umfangreiches Informationsmaterial auf der Seite verbraucherzentrale-hessen.de.
Peter Lassek, Rechtsanwalt der Verbraucherzentrale hier in Hessen zur Nutzung von Elektronik und Gadgets, IT-Technik und Smartphones im Urlaub. hr-info-Netzwelt gibt's auch als Podcast in der ARD-Audiothek oder als Download bei hr-info-radio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.